Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Ihr wisst es alle. Wenn heute ein Verbrauchsartikel Beachtung finden soll, dann muss er vor allem neben anderen Eigenschaften eines haben. Er muss neu sein. Wir sind im wörtlichen Sinne eine neugierige Gesellschaft geworden. Ganz unterschiedlich kommt das zum Ausdruck. Ob es nun so ist, dass ich gespannt bin auf die Funkausstellung, um zu sehen, was da an Dingen neu auf den Markt kommt, oder andere Bereiche mehr. Jeder persönlich hat da so sein Hobby und Steckenpferd. Warum sind wir so neugierig, gespannt auf das Neue? Steckt vielleicht hinter dieser Sucht die Sehnsucht nach einer grundlegenden Erneuerung von uns Menschen, nach einer grundlegenden Erneuerung der Welt? Ich denke, wir sehnen uns deshalb so sehr nach dem Neuen, weil wir insgeheim hoffen, dass das Neue auch besser ist. Weil das Neue die Hoffnung in sich bringt und birgt, deshalb wird es von uns gekauft und verlangt, unabhängig davon, dass die Werbung es uns eintrimmt, das muss unbedingt gekauft werden. Das neue Samsung S5, es ist ein geniales Handy. Wer in diesem Bereich eine gewisse Affinität hat, es hat als erstes bei dem neuesten Connect-Test abgeschnitten. Das muss man unbedingt hören und haben und sehen und gebrauchen. So kriege ich es an allen unterschiedlichen Stellen mit. Die neuesten CDI-Motoren, Common Diesel Internet Cool, von Hyundai, früher auch von Mercedes, die verbrauchen viel weniger. Das ist genial. Das muss unbedingt gekauft werden. Und die Tabletten? Auch da gibt es neueste Generationen mit noch weniger Nebenwirkungen, die viel schneller auch greifen und die wirklich genial sind. Und schon werden sie in der Apotheke verlangt oder beim Arzt verschrieben. Und so könnten wir fortfahren. Das Neue begeistert uns in unterschiedlichen Lebensphasen und wir sind geradezu begierig darauf. Denn es soll unser Leben verbessern. Nur mir persönlich geht es so, dass ich das ganz anders erlebe und auch sehe. Die alten Probleme sind geblieben. Der Mensch mit seinem Egoismus, mit seinem Stolz, mit seinem Machtstreben, mit seiner Besitzgier und was uns sonst noch so prägt. Krieg und Hunger sind nicht überwunden und die Gegensätze bleiben krass in dieser Welt. Denken wir nur an die letzten Auseinandersetzungen auf der Krim. Sehnsucht nach Frieden und auf der anderen Seite rollen die Panzer und die Flugzeuge fliegen und alles andere mehr. Die Frage nach dem radikal Neuen in uns Menschen und in dieser Welt, das, was uns verändern kann, das, denke ich, ist neben der Sinnfrage die brennendste Frage unserer Zeit. In eine solch ganz kurz nur skizzierte Situation hinein gewinnt der Predigttext aus 2. Korinther 5 natürlich eine ganz hohe Aktualität. Es ist nur ein Vers, nämlich der Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist das wirklich so? Findet sich nicht auch bei uns Christen so manches aus dem Alten, ob es nun Stolz oder Rechthaberei ist, Macht, Eifersucht oder was auch immer mehr? Der Kirchenvater Gregor von Nyssa hat um 350 nach Christus eine sehr hübsche Geschichte erzählt. Ein Schausteller war mit einer Gruppe von Tänzern unterwegs, mit Tänzerinnen unterwegs und zog so durch die Dörfer. Und zu dieser Gruppe gehörte ein recht großer Affe, den er so abdressiert hatte, dass er in dieser Tanzgruppe mittanzen konnte. Hinter einer Maske verborgen trat er auf. Das Publikum fand großes Vergnügen daran, herauszufinden, welches nun der Affe sei. Es gelang ihnen nicht. Ein schlauer Zuschauer warf ein paar Erdnüsse auf die Bühne. Das Theater war zu Ende. Die versteckte Affennatur offenbarte sich zugleich und hinter der Maske brach dann die ganze Wirklichkeit hervor. Die Illusion war zerstört. Das Neue war vordergründig eindressiert und angepasst. Und hinter der Maske steckte der alte Adam, sprich der Affe. Im übertragenen Sinne, wir Christen müssen uns manchmal den Vorwurf gefallen lassen, dass bei uns auch eine fromme Maskerade vorhanden ist und der alte Adam lauert dahinter. Wir kennen uns selbst gut genug, um an dieser Stelle mich auch zu verstehen. Dieser Vorwurf ist nicht aus der Luft gegriffen. Wie können wir aber diesen Vers verstehen? Ist etwa es mit der Neuschöpfung doch nicht so weit her? Ich möchte es an vier ganz kurzen Punkten skizzieren. Erstens, die Neuschöpfung ist Gottes machtvolle Tat in seinem Sohn Jesus Christus. Das gilt es grundsätzlich festzuhalten. Die Neuschöpfung ist nicht aus uns heraus entstanden, indem wir versucht haben, eine höhere geistige oder religiöse oder sittliche Wirklichkeit zu erklimmen. Eine Seinssphäre, die uns dann plötzlich in eine Neuschöpfung hineinkatapultiert. Nein, die Neuschöpfung ist uns in Christus geschenkt, in seinem Sterben und Auferstehen. Für jeden von uns, der an Jesus Christus glaubt. Also diese Neuschöpfung ist Gottes Handeln, hat absolut nichts mit unserem Verdienst zu tun. Paulus sagt, wir sind nun in Christus, wir sind Kinder Gottes, neue Geschöpfe, aber unsichtbar, aber wirklich. Wie die Gegenwart des Auferstandenen heute Morgen hier nicht sichtbar ist, aber Auswirkungen hat, so ist das auch hier mit der neuen Schöpfung. Die unsichtbare Wirklichkeit der neuen Schöpfung Gottes hat dort nämlich sichtbare Auswirkungen im Leben jedes Einzelnen von uns, wo Altes vergangen ist, wo Altes vergeht und Neues entsteht. Das Abnehmen des Alten in uns und das Entstehen des Neuen, das sind dann ganz konkrete Auswirkungen, die wir und andere erfahren und sehen und erleben können. Da ist jemand im Familienverband, der absolut nicht vergeben kann, was der Vater oder die Mutter ihm angetan hat. Und plötzlich wird er Christ, kommt ins Nachdenken, lebt in dieser neuen Wirklichkeit in Jesus Christus. Und kommt dahin, dass er vergeben kann, dass diese Neuschöpfung Wirklichkeit wird in seinem Leben. Am anschaulichsten ist es ja manchmal so, wenn Menschen zum Glauben kommen, in ihrer Bekehrung einen plötzlichen Wandel ihres Lebens geschenkt bekommen. Befreien von einer Sucht, Heilung von einer Krankheit oder anders mehr. Aber ich denke, das ist sicher nicht die Regel. Aber ein Baustein auf dem langen Wege des Neuwerdens in Christus. Denn solange wir im Glauben leben und nicht im Schauen, leben wir ständig in diesem Wechsel von Werden und Vergehen, von Neuwerden und Loslassen können. Und nur wenn wir als Christen bereit sind, die damit verbundene Spannung auszuhalten, werden wir wachsen und die Neuschöpfung Gottes wird immer mehr und immer größer Gestalt in uns haben. Also, das Erste, was Paulus hier uns deutlich macht, Die Neuschöpfung ist Gottes machtvolle Tat in seinem Sohn Jesus Christus. Und das Zweite, Gottes Neuschöpfung befreit uns aus unserer Vergangenheit. Unsere Vergangenheit ist es ja, die wir mittragen, die uns mitbestimmt bis zum heutigen Zeitpunkt. Die Psychologie lehrt uns, dass wir ein Produkt unserer Vergangenheit sind und wir bräuchten an dieser Stelle nur dementsprechend daran arbeiten, in Therapien und uns konzentrieren darauf und dann würden wir dieses alles schon einigermaßen unter die Füße kriegen. Nein, wer in Christus und mit Christus lebt, hat diese Möglichkeit, aus der Gefangenschaft des Früheren, des Alten komplett befreit zu werden. Aber das heißt nicht, dass das plötzlich abfällt und wirkungslos wird, was gewesen ist, sondern das Vergehen des Alten ist ein Prozess, der mit dem Beginn im Glauben an Jesus Christus seinen Anfang nimmt und ein Leben lang fortgesetzt werden muss. Das heißt aber, dass wir als Christen durch die Neuschöpfung Gottes nicht am Alten festhalten dürfen und uns nicht in das Vergangene zurückziehen dürfen. Ich sage es noch deutlicher, wer an alten Sünden oder ungeistlichen Dingen festhält, der widersetzt sich der Neuschöpfung Gottes. Es gibt für uns letztlich keine Entschuldigung mehr dafür, dass wir in der Gefangenschaft des alten Adam, des vorchristlichen Menschen, stecken bleiben. Und ein drittes, Gottes Neuschöpfung will alle unsere Lebensbereiche umfassen und erfassen. Und das gehört konsequent auch hinein in den Bereich unseres Denkens, unserer Gesinnung. Paulus schreibt im Römerbrief im 12. Kapitel, wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes, durch die Erneuerung des Denkens. Erst wenn wir gesinnt sind, wie Christus gesinnt war, so schreibt er im Philipperbrief, leben wir nicht mehr für uns, sondern für Christus und für den Nächsten. Wir sind ja in der Taufe mit Christus begraben und auferstanden, damit auch wir in einem neuen Leben wandeln, so schreibt er in Römer 6. Gottes Neuschöpfung soll und will sichtbar werden durch die neue Lebensgestaltung derer, die an ihn glauben. Sprich, durch sie, durch dich und durch mich soll Gottes Neuschöpfung in dieser Welt sichtbar werden. Vorbildhaftes Leben ist gefragt, heute mehr denn je. Aber wie oft sind wir dieser Sichtbarweise und diesem Sichtbarwerden doch unterworfen in der Weise, dass wir noch in den alten Schläuchen unserer religiös verbrämten weltlichen Maßstäbe zu Hause sind und absolut nicht herauskommen. Trotzdem gilt, Gottes Neuschöpfung für uns ist die Möglichkeit und die Voraussetzung in allen Lebensbereichen unseres Lebens eine grundlegende Erneuerung zu erfahren. Und damit komme ich zum vierten und letzten. Gottes Neuschöpfung befreit uns zu einem Leben mit Zukunft. Wir alle leben auf den Tag hin, an dem wir dem begegnen werden, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Und während wir unterwegs sind auf das Ziel hin, sind wir aufgefordert, in und bei Christus zu bleiben. Denn nur ein Leben mit ihm lässt uns wachsen und ermöglicht Veränderung und Erneuerung. Und bei Christus bleiben, wir kennen es, heißt in diesen drei Gs zu bleiben. In Gottes Wort, im Gebet und in der Gemeinschaft der Gemeinde. Wer diese Dinge missachtet, der wird nicht wachsen. In dem kann dieser Prozess des neuen Werdens nicht Gestalt gewinnen, sondern er bleibt im Stillstand und oftmals auch in der Selbstgenügsamkeit. Wo wir aber in dieser Spannung unterwegs sind, zwischen Vergehen des Alten, Werden des Neuen, da dürfen wir uns fragen und auch anfragen lassen, was glaubst du, wo stehst du gerade in der Nachfolge? Was wünschst du dir an Neuem? Was ist schon neu geworden in deinem Leben? Oder vielleicht auch anders, können wir zusammen beten über dieses und jenes, damit ich endlich von diesem alten Adam frei werde? Wir sollen so fragen, weil wir die Hoffnung haben, dass die Neuschöpfung Gottes mit uns und mit dieser Welt zum Ziele kommt und zur Vollendung kommt. Wir werden einmal vor dem stehen, der dann von sich sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich fasse zusammen. Erstens, die Neuschöpfung Gottes ist Gottes machtvolle Tat in seinem Sohn Jesus Christus. Gottes Neuschöpfung zweitens befreit uns aus unserer Vergangenheit zu einer Zukunft mit ihm und in ihm. Gottes Neuschöpfung drittens will alle unsere Lebensbereiche erfassen. Und viertens, Gottes Neuschöpfung befreit uns zu einem Leben mit Zukunft. Darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott segne uns bei diesem spannenden Unternehmen in seiner Nachfolge. Amen.